Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit Katharina Wolf. Katharina Wolf ist gerade Herausgeberin. Sie ist Verlegerin von einem neuen Printmagazin, das da heißt Strive. Sie hat eine sehr erfolgreiche Personalberatung, die D-Level heißt. Sie war Berufspolitikerin, sie saß nämlich in der Hamburger Bürgerschaft für die CDU. Sie war auch Schlagersängerin. Und über all diese Themen unterhalte ich mich mit ihr. Und gerade ihr neuestes Thema, das Magazin Strive, mit dem sie es geschafft hat, sehr klanghafte Namen als Investoren an Bord zu holen, wie ein Tarek Müller, eine Donata Hopfen, wohin da die Reise geht, was sie damit geplant hat, aber auch was Spitzenpersonal ausmacht, also worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich Leute einstellen möchte und woher bekomme ich die eigentlich. Das und noch ein paar Themen mehr haben wir hier besprochen und ich freue mich jetzt schon auf die, wenn Corona vorbei ist, auf die Party, die da stattfindet. Wahrscheinlich irgendwie September, Oktober, also ganz valide kann das Katharina natürlich auch noch nicht sagen. Hört euch das an, sehr stimmige 45 Minuten. Viel Spaß mit der Folge mit Katharina Wolf. Moin und herzlich willkommen zur brandneuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Ich glaube, die 6. oder 7. oder 8. Folge, ich weiß es nicht genau, es macht aber auch gar nichts, denn ich habe einen ganz tollen Gast bei mir. Das ist die liebe Katharina Wolf. Hallo Katharina.
Hallo lieber Tim, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Du hast ja auch gerade einiges zu tun. Ich habe natürlich, also dein Lebenslauf ist ja schon wahnsinnig, wahnsinnig bunt. Und bevor ich das jetzt aber einfach frontal Unterricht-like den Leuten in die Ohren pfeffer, erzähl du doch mal, wer du so bist und was du machst.
Okay, in der Tat, ich bin im HR-Bereich tätig mit meinem ersten Unternehmen. Ich habe nämlich eine Personalberatung mit D-Level gegründet. Und deswegen ist es immer besonders lustig, dass ich ausgerechnet einen Lebenslauf habe, der eigentlich relativ wenig roten Faden auf den ersten Blick hat. Ich habe mit 14 angefangen, mit meinem Vater zusammen Schlager zu singen. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Ich habe Jura studiert, habe den Beruf allerdings nie ergriffen. Ich habe Politik gemacht, saß für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft. Habe danach mit der Personalberatung angefangen, eine Personalberatung in 2010 gegründet, die sich auf die Digitaljobs vor allen Dingen in Deutschland, aber in der Dachregion konzentriert. Und jetzt, letztes Jahr kam mein neuestes Baby dazu, Strive, ein Verlag, also Strive Publishing GmbH, und wir publishen seit Anfang diesen Jahres das Business-Magazin aus Frauenperspektive, also das eine, was man kennen muss auf jeden Fall. Strive. Genau, und deswegen ja, in der Tat, ich führe immer noch die Personalberatung als Geschäftsführerin und den Verlag als Geschäftsführerin, also in der Tat so einiges zu tun.
Ja, bevor wir einfach zu Strive kommen, das hört sich ja nach einem wahnsinnig vollen Tagen an. Gibt es so den typischen Katharina Wolf Arbeitstag?
Nein.
Oder ist es immer irgendwas anderes?
Gibt es nicht. Also es gibt typische Montage, würde ich sagen, zumindest am Vormittag. Da haben wir unser Joe Fix für die Woche bei D-Level. Wir haben unsere Redaktionskonferenz für die Woche. Da ist relativ viel Struktur am Vormittag mit drin. Da habe ich meine ganzen Joe Fixes. Ansonsten gibt es nicht den einen typischen Tag, weil das hängt auch immer davon ab, sind wir gerade zum Beispiel im Redaktionsschluss, so wie jetzt. Wir geben jetzt gerade heute tatsächlich Ausgabe 2 ab, sodass das in Druck geht und am 25. dritten dann am Kiosk tatsächlich steht. Oder ob wir gerade ein Kundengespräch bei D-Level haben und da gerade ein neues Projekt starten. Deswegen gibt es super selten den ganz klassischen Alltag bei mir. Das finde ich auch ganz gut. Ich habe so viele Dinge, glaube ich, gemacht, weil mir auch schnell langweilig wird. Deswegen gründe ich wahrscheinlich immer wieder.
I feel you.
Deswegen gründe ich immer wieder und wahrscheinlich ist es auch nicht meine letzte Gründung gewesen. Deswegen nein, es gibt nicht den typischen Tag. Ich versuche, dass meine Woche nicht dauerhaft irgendwie die 60 Stunden überschreitet. Also ich bin heutzutage sehr stolz darauf, wenn ich es in 40 schaffe. Das war früher anders. Da habe ich noch irgendwie mich cool gefühlt, wenn ich die 80-Stunden-Woche hatte und habe das immer allen ganz stolz erzählt. Da ändert sich das Mindset irgendwann sehr stark. Also da braucht man noch nicht mal, also ich habe noch keine Kinder, deswegen da braucht man noch nicht mal Kids für, glaube ich. Trotzdem finde ich es ganz, ganz nett, noch ein Privatleben zu haben.
Ja, ich fand das auch immer so ganz cool zu sagen, hey, ich bin jetzt noch busy und so, noch ein Call um 21 Uhr und bla bla bla. Es ist halt, ich glaube halt auch, dass man viel auch in weniger Zeit schafft. Aber du hast gerade schon gesagt und auch ich am Anfang, das Thema Strive. Ich war ja auch vorher, also kann man auch, aus den Medien und Print und so, hätte ich jetzt, wenn ich jetzt gegründet oder noch eine Gründung gemacht hätte und wäre, also ich sag mal so, mein erster Gedanke wäre nicht Print gewesen, wobei ich auch zu Daniel Kraus von Flixbus gesagt habe, meine erste Gründung wäre nicht Bus gewesen. Also was war die, was war dein Gedanke zu sagen, jawohl, Print?
Ja, ich glaube, jeder, das ist die Reaktion von jedem. Jeder sagt irgendwie so, ja, oh Gott, Print, warum? Das hätte ich wahrscheinlich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch gesagt. Denn ich bin ein Kind des digitalen Lebens. Also ich bin ein sogenannter Digital Native, wie man immer so schön sagt. Und habe mich damit beschäftigt, weil ich auch gesagt habe, sollte man ein Printmagazin machen oder einfach ein Online-Magazin? Also nicht einfach nur ein Blog, sondern dann tatsächlich, also richtig das als Online-Magazin hochgezogen. Und die Frage beantwortet sich wahnsinnig schnell, indem man sich nämlich die Werbebudgets anguckt, die online und in Print vergeben werden.
Ja, das ist schon ein Unterschied.
Absoluter Unterschied. Und also ja, es wird immer mehr geschiftet zu online. Also viel mehr Online-Budgets gehen mittlerweile, viel mehr Werbebudgets geht mittlerweile in online als in Print. Allerdings gehen 70% dieser Online-Werbebudgets gehen zu Google und Facebook. Nämlich in Kampagnen, in Form von SEA-Kampagnen, in SEO-Optimierung, ja. In, ne, und. Facebook-Ads und Co. Und 30% teilt sich der gesamte Rest. Also das heißt, jeder Verlag da draußen, jeder Influencer, jeder Blogger, also alles, was online gepublished wird, von tatsächlich Podcast und Video und eben dann Content, also geschriebener Content, teilt sich die restlichen 30%. Und wenn man da nicht eine Reichweite aufbauen kann, die Multimillionen Traffic auf die Seite zieht, wie ein, weiß ich nicht, Refinery 29 oder so in Amerika, dann hast du keine Chance, denn Affiliate Marketing ist in Deutschland einfach, ich möchte nicht sagen tot, das gibt es ja noch sehr viel, also Banner auf Websites, aber die Klickpreise, die TKPs gehen einfach immer weiter runter. Und deswegen hat sich das relativ schnell, war für mich relativ schnell klar, dass wir ein Printmagazin machen müssen, was das Herzstück ist und wahrscheinlich eine Online-Welt drumherum bauen müssen, um eine echte Community aufzubauen, um einfach unseren Werbekunden zu sagen, so hey, bei uns kriegst du eben nicht nur deine Printanzeige oder dein Advertorial. Wir arbeiten sehr viel tatsächlich einfach mit Advertorials, weil es für den Leser und die Leserin spannender ist, tatsächlich Content zu lesen. Sondern du kannst eben auch unsere Community über sechs verschiedene Kanäle erreichen. Über das Heft, über Newsletter, über Instagram, über LinkedIn, über die Website. Newsletter, hatte ich glaube ich schon, wir planen einen Podcast. Ich habe auch einen ganz gut erfolgreichen Podcast eine Zeit lang gemacht. Das habe ich jetzt erstmal eingestellt, damit wir Strive erstmal an den Start kriegen. Ja, ja. Aber es wird bestimmt wieder kommen. Und so war dann irgendwann klar, okay, Print muss das Herzstück werden und wir bauen eine Online-Community drumherum.
Ja. Ich habe ja auch das erste Magazin nicht jeden Beitrag gelesen, aber schon gut drüber gelesen. Und du bist auch sehr aktiv auf LinkedIn, was so Feedbacks angeht. Oder ist es Instagram gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du bist sehr, sehr schnell auf LinkedIn. Wenn du Feedback bekommst, das war ja erstmal, ich sag mal, ich glaube, konstruktive Kritik, bist du da sehr, sehr schnell in deinen Antworten gewesen. Ist das auch so ein Thema, dass ihr sagt oder dass du sagst, hey, wenn da Feedback kommt, das nehmen wir schnell an und spiegeln das schnell?
Ja, also erstens, das Feedback, solange es konstruktiv formuliert ist, macht uns ja nur besser. Deswegen finde ich es erstmal großartig, wenn Leute sich so intensiv mit uns beschäftigen. Und dazu muss man auch sagen, wir hatten, glaube ich, 99% positives Feedback. Und ein LinkedIn-Beitrag, der einfach sich ein bisschen kritisch geäußert hat zu einer Aussage, die im Magazin von einer Protagonistin gestellt wurde, wo wir uns auch tatsächlich nicht genügend distanziert haben von. Und also da hatte sie auch tatsächlich einen Punkt, die das geschrieben hat. ich glaube, wenn das jetzt, also wenn jeden Tag irgendwie jemand sagen würde, ich finde es nicht gut hier und da und überhaupt, dann könnte ich vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell sein, weil mein Tag natürlich auch noch ein paar andere Dinge beinhaltet, außer Community Manager auf LinkedIn zu sein, sage ich mal. Aber mir ist es extrem wichtig, weil wir sind ein junges Magazin. Ich sag mal so, unsere größte Stärke ist auch gleichzeitig unsere größte Schwäche, nämlich dass, also unsere Chefredakteurin Susanna Riedmüller ist sehr, sehr redaktionserfahren, also war stellvertretende Chefredakteurin bei Harper's Bazaar zum Beispiel und bei der L. Ich selber habe ja überhaupt keine Print- und überhaupt keine Verlagsvergangenheit. Das heißt, ich gucke mir alles, und das ist eine echte Stärke, ohne Scheuklappen an. Ich gucke mir alles unter einem neuen Blickwinkel an. Dieser Satz, so macht man das nicht, gibt es bei uns nicht. Also nur weil die Verlagsindustrie das bisher noch nicht so macht, heißt es nicht, dass wir uns das nicht nochmal wieder, dass wir das nicht evaluieren und für uns entscheiden, machen wir das so oder nicht. Heißt aber auch, unsere größte Schwäche ist, dass wir vielleicht manche Fehler, die die alten Hasen machen, oder die die alten Hasen eben nicht machen, dass wir die machen. So wie zum Beispiel tatsächlich sich nicht genügend zu distanzieren von einem Zitat, sondern das bestätigen. Also dass wir wollen auch ein meinungsstarkes Blatt sein, aber unsere eigene Meinung da vielleicht eher zu differenzieren, mehr Gehör auf auch da Meinungsdiversity, nenne ich es mal, zu legen, glaube ich, da haben wir jetzt Nachholbedarf. Genauso wie sich viele dazu zurückgemeldet haben, die gesagt haben, wie toll, dass es jetzt schon mal ein Magazin gibt, was sich nicht nur an Männer richtet. Jetzt wäre es noch geil, wenn ihr Diversity nicht nur in Geschlechtsformen umwandelt, sondern tatsächlich auch ein paar mehr zum Beispiel People of Color zeigt, damit die sich auch wieder da drin wiederfinden. Dann haben wir gesagt, absolut berechtigt, total richtig, setzen wir ab Heft 2 besser um. Total berechtigter Punkt. Und da sind wir total angewiesen auf unsere Community, dass da uns gutes Feedback gespiegelt wird. Und also bin ich total dankbar für. Und solange es sich in diesem Maße hält, dass, sag ich mal, jenseits der 90% positives Feedback kommt und das Negative ein bisschen geringer ist, solange bin ich sehr, sehr gerne unser aktivster Community-Manager. Ja,
klasse. ist denn der Fokus eher auf, ich sag mal, was den Abverkauf angeht, eher auf Abo-Geschäft oder doch eher, oder zum Teil auch Laufkundschaft, also sprich der klassische, ich sag mal, Bahnhofskiosk oder Bahnhofszeitschriften Verkauf, habt ihr da einen Fokus irgendwo?
Ja, also wir haben gesagt, wir gehen in den Einzelhandel, also an Bahnhöfe und Kioske und Lebensmitteleinzelhändler und, weil wir auch einfach als Marke natürlich erstmal, wir brauchen erstmal eine Brand Awareness. So, das können wir über Online-Kanäle wie LinkedIn und Co. schaffen, das funktioniert tatsächlich sehr gut, aber wir brauchen auch einfach, wir müssen immer wieder gesehen werden. Ne? Der Konsument braucht, glaube ich, 6,5 Touchpoints, also fast 7 Touchpoints, bis er sich etwas merkt. So, und bis er dann irgendwann so einen Kaufimpuls hat. So, und deswegen sind wir im Einzelhandel zu finden. Der Abverkauf ist aber im Einzelhandel, also ich allein aus ökologischen Gründen kann, glaube ich, das irgendwann nicht mehr vertreten, weil man wir haben 20.000 Exemplare in den Einzelhandel gegeben und davon verkaufen wir, wenn wir richtig gut sind, 3.000 Stück. So, wir sind ein neuer Titel, so ein etablierter Titel verkauft vielleicht ein bisschen mehr, aber selbst die etablierten Titel, wenn die richtig gut laufen, verkaufen 20% ihrer Auflage, die sie in Einzelhandel geben. Und der Rest landet im Müll. Und deswegen sehe ich das als Branding-Instrument, als Marketing-Ausgabe eher in Anführungszeichen. Ja, ja. Und wir haben jetzt, wir haben nur gemerkt, bei Ausgabe 1, der Shift war ein bisschen zu groß. Also wir haben 20.000 in den Einzelhandel gegeben und 10.000 an Abonnenten und auch Direktverschickung einfach an Influencer und also die uns gelesen haben sollten, auch quasi Marketing-Instrument. Und wir sind tatsächlich in der zweiten Februarwoche das erste Mal ausverkauft gewesen. Also das heißt, wir konnten nichts mehr verschicken und dann haben wir echt gerödelt und haben uns aus dem Einzelhandel einfach wieder abgezogen, tatsächlich, so Exemplare. Ja. Was gar nicht so einfach ist, wenn die da erstmal im Umlauf sind. Ja. Auch ein krasses System, habe ich viel gelernt. deswegen sind wir Gott sei Dank liquide geblieben, was Hefte angeht und sehr konnten gut weiterhin verschicken. Aber der Online-Abverkauf läuft viel besser als der Einzelhandel und Wir haben ein Probeabo, das ist so unser Bestseller, sage ich mal. Das war uns klar, dass ein Jahresabo von einem Magazin, was neu ist, das ist ein großer, großer Vertrauensvorschuss. Ich glaube, das kommt vielleicht so, wenn man mal 3-4 Hefte gelesen hat, dann sagt man, okay, jetzt bin ich sicher, selbst wenn ich das erste Heft gut fand, wie wird dann das zweite? Wir sind im ersten Heft zum Beispiel relativ stark in der Digitalindustrie unterwegs gewesen. Das ändern wir. Also da gibt es einfach in Ausgabe 2 natürlich auch ein bisschen anderen Schwerpunkt. Ausgabe 3 wird zum Beispiel viel mehr Corporate und Familienunternehmen beinhalten. Warum? Weil wir natürlich Schwerpunkte auch setzen. So. Und wenn ich Heft 1 toll fand und Heft 2 mir dann angucke und so, vielleicht ab Heft 3 oder 4, sagt man dann steige ich aufs Jahresabo um. Genau deswegen haben wir ein Probeabo, wo du 2 Hefte erstmal kaufen kannst. Deswegen, das funktioniert extrem gut. Aber wir können langfristig nur überleben, wenn wir die LeserInnen so begeistern können, dass sie am Ende ein Jahresabo buchen und wir einfach weniger Hassel haben,
ja, auf jeden Fall.
Heft zu verkaufen.
Ja, gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Du hast gerade das Thema Brand Awareness angesprochen, und zum Thema Brand Awareness tragen ja auch deine Gesellschaft dabei. Ich habe mir heute Morgen noch den aktuellen, ich glaube vom 10.2. ist das hier, die aktuelle Gesellschafterliste gezogen, und das sind ja erstmal auch da ganz verrückt Leute, die ja primär ihren Erfolg im Online feiern. Also ich sehe hier Tarek Müller, Alexander Djordjevic, you name it, und Frau Hopfen. Wie hast du das geschafft, diese Personen, die ja auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben, für Strive zu gewinnen?
Also tatsächlich, als ich auf Investorensuche gegangen bin, habe ich da gar nicht so doll den geldlichen Aspekt. Also die haben auch, also wir haben einen mittleren 6-stelligen Betrag in Strive reinfließen lassen, wovon ich auch einen größeren Teil übernommen habe. Also Tarek, Alex und Donata, Paul und Co. sind weniger an Bord, weil ich deren Geld wirklich unbedingt brauchte, sondern weil ich gesagt habe, was verleiht einem Printmagazin mehr Flügel, als wenn 5 bzw. 6 richtig starke Digitalköpfe da reingehen. Ne? Sind selbst Donata Hopfen, die klar im Printgeschäft bei der Bild ihre Bekanntheit bekommen hat, ist ja mittlerweile bei BCG Digital Ventures und baut,
ja, und baut Startups. Ne? Ja, genau. Ja.
Genau. So, und deswegen, also mit Tarek Müller, About You, Ex-Flaconi, Paul Schwarzenholz, Alexander Djordjevic, Foodist, Tobias Eismann, Foodist, Mark Miller von der M&A Boutique, die eigentlich fast nur Tech-Themen machen, Karl Square, Donata Hopfen eben, wie gesagt. So, das sind alles Digitalköpfe, und das ist tatsächlich auch das, was uns ganz guten Rückenwind gibt, dass diese Digitalköpfe sagen, ja, Print macht Sinn, und aber trotzdem Online-Community-Aufbau drumherum. Wie habe ich, also Tarek war der Schlüssel, das ist der Erste, der zugesagt hat tatsächlich. Witzigerweise der eigentlich vermeintlich größte Name aus der Digitalindustrie. Ich habe ihm das mal geschickt und habe so gesagt, so Tarek, mich würde deine Meinung dazu mal interessieren. Wir kennen uns seit langer Zeit, auch lange vor About You tatsächlich schon. Und er sagte so, ey, das finde ich so mega, du hast ein so unfassbares Timing damit gerade, die Welt schreit danach gerade, auch wenn wir die Schreie vielleicht noch nicht komplett hören. Und mach das unbedingt, sag mir bitte, wie ich dich unterstützen kann. Habe ich gesagt, keine Ahnung, hast du Bock mit an Bord zu kommen und ein bisschen Investment mit reinzugeben, einfach auch, um uns den Rückenwind zu geben. Sagt er, ich bin sofort dabei. Also es waren ungelogen 4 Mails hin und her. Er hat das Pitch Deck, glaube ich, ehrlicherweise noch nicht mal überflogen, sondern hat sich das irgendwie einmal ganz kurz angeguckt, hat sich überlegt, okay, das Timing stimmt, das Thema stimmt, der Kopf, der es macht, stimmt. Also ich glaube, da hat er mir auch einfach groß vertraut und hat er gesagt, ich mache das. Und dann kamen die anderen relativ schnell dazu.
Ja, Wahnsinn, das gibt echt eine große Credibility, ne? So die Namen irgendwie mit an Bord zu haben.
Total.
Aber vor Strive, also ich kenne mich mit nicht geraden Lebensläufen auch aus, meiner ist ähnlich. Du hast es auch schon gesagt, du hast Schlager gesungen, du hast die Personalberatung aufgebaut, du warst aktive Berufspolitikerin in Hamburg. Jetzt haben wir ja das Superwahljahr. Ist das Thema Politik, ich glaube, du bist 2015 raus, ne?
Genau.
Genau. Wenn du jetzt auf das Jahr guckst, bist du noch Mitglied in der CDU?
Ich bin noch Mitglied, weil ich 2, 3 tatsächlich echte gute Freunde in der Politik noch habe, unter anderem Christoph Ploss, den ich sehr schätze, der mittlerweile Landesvorsitzender der CDU ist. Ich muss gestehen, wenn der jetzt nicht so markant diesen Landesverband prägen würde, vielleicht hätte ich mich irgendwann dazu entschlossen auszutreten, einfach weil ich parteipolitisch gar nichts mehr mache. Also ich bin genau das klassische passive Mitglied, das man eigentlich nicht haben will in den Parteien.
Ja. Na, du zahlst Beitrag,
warum?
Ne?
Weil ich auch ehrlicherweise wahrscheinlich die politikverdrossenste Ex-Politikerin war 2015, die man sich vorstellen kann. Denn Politik ist schon, also ich bin rein in die hamburgische Bürgerschaft und dachte so, und jetzt sitze ich an diesem Hebel, an dem, wenn ich den betätige, sich richtig was tut. Und dann begreifst du irgendwann, ich sitze in der Opposition, keiner meiner Anträge geht durch, es sei denn, ich verbünde mich mit anderen Parteien, was wiederum meiner eigenen Partei nicht so gut gefällt, weil dann muss ich mich vielleicht auch mal bei Anträgen von denen verbünden, wo ich null Thema mit gehabt hätte. Also ich war diejenige, die bei der Abstimmung über die Herdprämie bei den Grünen saß, weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, an der richtigen Stelle die Hand zu heben. Also aus der CDU-Sicht an der richtigen Stelle.
Ja.
Sondern tatsächlich dagegen gestimmt habe, was Gott sei Dank keiner mitbekommen hat. Deswegen wurde meine Stimme nicht gewertet. Aber die etwas feige Nummer, sich am nächsten Tag noch im Spiegel ins Gesicht gucken zu können. Ich habe mit der SPD super gerne Deals gemacht. Ich bin wahrscheinlich so klassisch ein guter Durchschnitt aller demokratischer Parteien, in Anführungszeichen, also demokratisch ist die Linke auch, aber mit der Linken und der AfD kann ich einfach nichts anfangen. Deswegen aber mit Grünen, FDP und SPD war ich immer ganz, ganz viel im Austausch und habe mich auch immer gerne mit denen verbündet. Deswegen bin ich wahrscheinlich kein klassisches CDU-Mitglied mehr. Ich habe auch tatsächlich beim letzten Mal, habe ich glaube ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich habe beim letzten Mal in Hamburg tatsächlich Grün gewählt, weil ich Katharina Fegebank eine ganz großartige Frau finde und sehr unterstützenswert.
Stichwort Superwahl, ja, 2021. Wie guckst du denn? Also ich meine, du hast ja entsprechende Erfahrung, du weißt, wie das funktioniert. Wie schaust du denn auf 2021 und wie hast du den Wettbewerb zwischen den Kandidaten um den CDU-Vorsitz wahrgenommen?
Als sehr anstrengend. Ich persönlich bin froh über den Ausgang, dass Armin Laschet es geworden ist. Nicht, weil ich persönlich thematisch ihm am nächsten stehe. Also ich glaube, da wäre ich 10-mal eher bei Friedrich Merz gewesen. Und ich glaube, von der Personality her wäre ich eher bei Röttgen gewesen. Also den hätte ich am liebsten wahrscheinlich gesehen. Ich glaube aber, dass Armin Laschet eine gute Führung für eine Volkspartei ist, weil er verschiedene Strömungen in der Partei vereinen kann und ein Wirtschaftsflügel mit Carsten Lindemann und so weiter eben auch noch stark vertreten ist. Und auf der anderen Seite eben auch, gerade wenn man in Richtung Kanzlerschaft guckt, was ja noch lange nicht entschieden ist, also vielleicht kommt Söder ja doch noch um die Ecke. Gerade auch in Sachen Kanzlerschaft, glaube ich, kann er eine Volksrepublik Deutschland, glaube ich, besser vertreten als ein Merz, der schon ein bestimmtes Klientel sehr klar bedient. So. Deswegen bin ich froh über den Ausgang, auch wenn es nicht ganz aus meiner persönlichen Sicht wahrscheinlich der beste Ausgang war. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Ich trauere Frau Merkel jetzt schon hinterher, auch wenn ich gerade in dieser Corona-Politik, gerade in den letzten 2 Monaten, lange, lange, lange nicht mehr jede ihrer Entscheidung teile. Das ist eine so begnadete, unfassbar intellektuelle, wahnsinnig weitsichtige, weise Frau. Ich hatte das Glück, sie ein paar Mal kennenzulernen und ein paar Mal zu erleben. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft funktionieren soll. Deutschland wird weiterleben, das wird weiterhin alles auch irgendwie laufen, aber das ist eine Frau, die, glaube ich, Deutschland geprägt hat wie selten jemand zuvor.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde es immer, also ich traue ihr auch, oder auch die Leute, mit denen ich spreche, dass es geht so wie du es auch sagst, in die Richtung. Was ich immer so schräg finde, ist, dass es ja tatsächlich Teenager gibt, die noch nie wen anderes, also den Gedanken daran, dass es Teenager gibt, die jetzt 15 sind, die sind mit Frau Merkel aufgewachsen, so wie, keine Ahnung, ich oder wir.
Wir mit Kohl.
Mit Herrn Kohl, genau. Das ist echt schon wirklich interessant. Wen würdest du gerne als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sehen, parteiunabhängig?
Also Herrn Scholz auf jeden Fall schon mal nicht. Den konnte ich in Hamburg schon relativ wenig unterstützen. Das war ja nun der Bürgermeister. Also verstehe mich nicht falsch. Auch er hat absolut hohen Respekt vor dem Amt verdient und vor der Aufgabe, die er da erledigt, ne? Die alles andere als einfach ist. Ich finde ihn einen so schrecklich uninspirierenden Menschen, dass ich ihn einfach nicht wählen könnte. Der ist als Finanzminister genau richtig. Das ist genau sein Ding. So ein bisschen needy-greedy ins Detail reingehen und strategisch gute Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie er jetzt aus dieser Wirecard-Nummer rauskommt, ehrlicherweise, und wie doll er da involviert bin. Da bin ich null drin. Aber bin ich gespannt, ob das alles so glimpflich an ihm vorbeigeht. Ich habe bei den Grünen, ehrlicherweise, Annalena Baerbock, finde ich auch gut. Die hat mich aber noch nicht gecatcht. Habeck hat mich noch nicht 100% gecatcht, auch wenn ich ihn gut finde. Laschet, ja. Also wäre die naheliegende Wahl, ist aber wie gesagt auch rein aus meiner persönlichen, wenn es jetzt nur um die persönliche Wahl von Katharina Wolf geht, ist er jetzt natürlich auch niemand, wo ich sage so, juhu, auf so jemanden habe ich gewartet, deswegen ein Söder ist mir zu restriktiv und zu hau drauf, den fände ich wahrscheinlich, wenn es darum ginge, ein Unternehmen zu lenken, 10.000 Mal besser als ein Armin Laschet, weil der viel klarer ist. Ob ich dem Deutschland anvertrauen will, weiß ich nicht. Deswegen, das ist so ein bisschen tatsächlich wie bei der Hamburg-Wahl, wenn Katharina Fegebank, die ich wie gesagt sehr schätze, nicht als Person auch so, also ich bin schon mit den Grünen in manchen Punkten überein, aber in sehr vielen Punkten eben auch nicht. Ja. Sonst wäre ich glaub ich nie CDU-Mitglied gewesen. Oder bin ich ja immer noch. Es ist schwierig, also wenn sie als Person da nicht gestanden hätte, hätte ich mich auch da schwer getan. Also bei der CDU hat mich eher, und ich mag Markus Weinberg unheimlich gerne, der für die CDU in Hamburg kandidiert hat, der vertritt aber so wenig Themen, die mich interessieren, also wirklich authentisch, dass ich ihn nicht wählen konnte. Und das ist so ein bisschen die Krux.
Dann wird es ja schwierig im September.
Ja, es wird schwierig. Also ich bin gespannt, noch ist ja das Rennen bei der CDU auch noch nicht so ganz entschieden.
Ja. Was meinst du, wer macht's? Daher,
ich glaube schon, dass am Ende Laschet das machen wird. Mhm. Aber, also, und dazu kommt, dass Henrik Wüst, ein guter Freund von mir aus NRW, der Verkehrsminister dort ist, so ein bisschen so, der hat letztens auch Gabor Steingart so schön geschrieben, so ein bisschen der Anwärter auf die Nachfolge von Laschet ist. Das wäre für NRW auf jeden Fall ein richtiger Kracher, weil der Mann einfach großartig ist. Allein deswegen wäre es schon cool, wenn Laschet das würde. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Söder es nicht machen wird, weil er lieber ein großer Fisch im kleinen Teich ist, als vielleicht der kleine Fisch im großen Teich.
Ich bin wirklich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall nicht super langweilig werden, da diesbezüglich. Das sind ja alles wirklich charakterstarke Köpfe und ja quasi Spitzenpersonal, womit wir zu deiner Personalberatung, ich bin gerade ein bisschen stolz auf den Übergang, zu deiner Personalberatung kommen. Und das erste Mal habe ich in der Tat das wahrgenommen, da warst du, glaube ich, zu Gast im Podcast On the Way to New Work. Und da habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt und dachte, Mensch, da bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil irgendwie, weil natürlich die Welt so groß ist. Was hat dich denn, also warum, du hast ja schon ne, Politikerin, Schlagersängerin, jetzt Verlegerin, was hat denn, ich glaube vor 10 Jahren,
11 Jahren sogar mittlerweile.
Vor 11 Jahren, was hat denn da, also was war denn vor der Personalberatung direkt und was hat dich denn dazu verleitet zu sagen, jetzt Personalberatung?
Ich habe Jura studiert und wusste eigentlich ab dem 4. Semester, dass das nicht mein Beruf werden wird. Ich hatte nach dem 4. Semester einen solchen Jura-Koller, weil ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese unfassbar theoretische Grütze hatte, die ich da fabriziert habe. Also ich habe großen Respekt vor jedem Juristen, vor allen Dingen vor jedem Anwalt, der tatsächlich 2 Staatsexamina hingelegt hat und dann auch noch vielleicht gut geschrieben hat. Ich habe mein erstes mit Ach und Krach geschafft. Mit einer sehr bescheidenen Note, nein, deutlich jenseits der 9 Punkte und zwar leider nach unten. aber ich wusste auch, dass ich den Job nicht machen will, deswegen habe ich auch, also ich hatte in dem Jahr der Examensvorbereitung den größten Hit beim Singen und so, deswegen ist das alles genauso, everything happens for a reason, ist der einzige Satz, an den ich wirklich ernsthaft glaube.
Yes.
Aber ich habe nach dem 4. Semester dann eben gesagt, okay, irgendwie, das fühlt sich hier nicht richtig an und entweder du musst jetzt mal eine Pause machen oder du musst dir wahrscheinlich einen anderen Studiengang suchen. Und andere Studiengänge habe ich mir angeguckt und habe da nicht so die richtige Alternative gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann machst jetzt mal eine Pause und machst einen Werkstudentenjob, ein bisschen mal was anderes, mit was anderem Geld verdienen als mit dem Schlagersingen, ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Und dann bin ich durch Zufall als Werkstudentin in einer Personalberatung gelandet über eine Kommilitonin, in der ich dann 1,5 Jahre tatsächlich gearbeitet habe. Auch irgendwann nach einem Vierteljahr dann fast Fulltime, also ich glaube 30, 35 Stunden die Woche. Und mein Studium so ein Jahr mal wegignoriert habe, so ungefähr. Habe da die Liebe zum Job entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich den Job A ganz gut kann und B, dass ich ihn sehr gerne mag. Und C, hatte ich eine ganz tolle Chefin damals, die mir nicht nur gezeigt hat, wie der Job gut funktionieren kann, sondern die einfach ein ganz tolles Role Model war und auch bis heute ist. Also ist bis heute ein bisschen meine Mentorin tatsächlich. Und bei der wollte ich eigentlich nach dem Jurastudium auch wieder einsteigen und dann bei ihr arbeiten, als ich das Examen dann irgendwann Ende 2009 in der Tasche hatte. Und da war aber die Finanzkrise und die waren spezialisiert auf Financial Services. Und
okay,
da
ciao.
Ging gar nichts. Und sie sagte, ich würde dich so unfassbar gerne einstellen, Katharina, aber ich habe de facto aktuell einfach keine Aufträge. Und das ging nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, glaube ich, sofort wieder bergauf. Deswegen sagt sie bis heute, das war ihre beruflich wahrscheinlich schlechteste Entscheidung, nicht da in mich zu investieren. Ist ganz süß, deswegen sind wir auch bis heute, glaube ich, noch verbunden, weil wir uns sehr schätzen. Und dann habe ich Anfang 2010, bin ich in eine große Beratung reingegangen und nach 6 Wochen fiel irgendwann der Satz, als ich, glaube ich, an der Datenbank irgendwas optimieren wollte. Nein, Frau Wolf, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiter so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann ciao Kakao, weil das macht ihr gerne weiter so, aber bitte ohne mich. Und dann habe ich gesagt, das, was ich da mache, selber die Kandidaten suchen, selber Kunden akquirieren, das kriege ich auch alleine. Ja. Und dann habe ich mich Anfang 2010 selbstständig gemacht mit damals noch Premium Consultants hießen wir. Ein so wunderbar generischer Name, dass man
wow, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich so eine Suchmaschine angeben.
Also Premium mit Branding hatte ich auf jeden Fall 2010 noch nicht so besonders viel am Hut. Und wir haben uns dann irgendwann umbenannt 2016 in D-Level und dann auch irgendwann wirklich angefangen, eine Marke aufzubauen.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gründe und nach einem CTO suchen würde, also nur generell nach Spitzenpersonal, da ist ja, man kann ja alles machen. Man nutzt sein LinkedIn-Netzwerk, man fragt Leute offline, man geht auf Unternehmen zu. Also wo ist dann, erstmal anders gefragt, ab welchen Summen werdet ihr dann eigentlich tätig? Also, denn Spitzenpersonal, ich glaube sechsstellig dann, ne? Jahresgehalt, also wann ist für euch spannend?
Genau, ab 120 sagen wir immer, weil wir ein Mindesthonorar von 36.000 Euro haben. Also wir haben 30% des Jahreszielgehaltes, ist unser Honorar. Und weil wir 36.000 Euro, also die 30% der 120.000 sind 36, deswegen ist das auch unser Mindesthonorar. Ja. Ab da, sage ich mal, fangen ja auch so die Positionen an, wenn jetzt ein Startup, was in der Series A oder Series B Runde gut gefundet wird, wenn da irgendwie eine Management-Erweiterung ansteht oder einer der Gründer geht raus und es kommt ein externer oder eine externe rein, dann sind das so klassisch, sage ich mal, um und bei 120, die mittlerweile so gezahlt werden an einem echten Gehalt und dann gibt es meistens noch Shares irgendwie on top. So, und bei Corporates und bei Mittelständlern, wenn wir so an den Head of Digital oder den Director E-Commerce oder wie sie alle heißen da draußen, also die Personen, die dann tatsächlich einen Mittelständler zum Beispiel durchdigitalisieren, das sind auch so klassische Gehälter, die liegen wahrscheinlich so zwischen 120 und 150, solange es noch eine Stabsstelle ist und dann baut man irgendwann ein Team auf etc. Deswegen ist das eine ganz gute ganz gute Messgröße, so ungefähr ab 120 anzufangen. Ja.
Okay, wie sieht dann so ein Prozess aus? Also ich kenne das nur von mir oder von uns gerade. Wir laufen einfach los und sprechen mit Leuten, die uns über Bekannte zugeworfen werden und machen das so ein bisschen primär so, das ist ein ganz gutes Gespräch und CV ist ja auch ganz cool, hat an der ISE in London studiert und. Wie sieht dann so ein Prozess bei euch aus? Also denn nachher kommt ja was raus, woran ihr auch gut verdient. Also wie stellt ihr sicher, dass da wirklich die Beste hinten am Ende des Prozesses rauskommt.
Genau, also du sagst es schon, indem man halt wirklich einen guten Prozess dahinter legt. Und da haben wir auch das Rad mit Sicherheit nicht komplett neu erfunden, sondern einfach nur neu angestrichen und ein bisschen optimiert. Bei uns startet alles, also der Kunde kommt zu uns und sagt eben, wir wollen Position XY besetzen, dann gibt es einen Vertrag so, und dann gibt es ein Briefing, mit dem alles startet. In dem Briefing sitzen auf der Kundenseite alle Entscheider, die bei der Position mitentscheiden, weil mir wichtig ist, dass tatsächlich alle, die am Ende ihren Senf Senf dazugeben, auch in das Stellenprofil ihren Senf dazugeben. Denn ansonsten haben wir nicht das gleiche Verständnis von der Person, die wir am Ende besetzen sollen. Auf unserer Seite sitzt meistens ein dreiköpfiges Team. Das ist einmal jemand, der oder die im Search arbeitet, also gerade das ganze Thema Marktanalyse, Kandidatenidentifikation und so weiter machen. Eine Person, die Beratung macht und also die den Kunden betreut, die Kandidaten auf Herz und Nieren überprüft etc. Und ich bin immer noch im Vier-Augen-Prinzip mit dabei, einmal am Anfang, einmal am Ende, weil ich möchte, dass wir eine einheitliche D-Level-Qualität delivern und nicht wie bei so vielen Beratungshäusern tatsächlich, und das geht, weil wir relativ klein sind, ne? Wir sind ein zehnköpfiges Team, weil ich nicht möchte, dass am Ende eine individuelle Beraterqualität dabei rauskommt. So, und die Menschen sitzen alle an einem Tisch und machen ein Briefing von 1,5-2 Stunden, wo alles auf den Tisch gebracht wird, was diese Position beinhaltet und was die Person, die wir suchen, mitbringen soll. Daraus wird ein sehr ausführliches Stellenprofil geschrieben, was auch beide Seiten nochmal, also was wir schreiben und der Kunde freigibt. Und dann laufen wir los und haben einen 6-Wochen-Prozess. Und in diesem 6-Wochen-Prozess machen wir in den ersten 2 Wochen all das, was der Kunde nicht mitkriegen will. Deswegen kriegt er auch erst nach 2 Wochen wieder ein Update. Nämlich, wir bauen eine komplette Suchstrategie. Und da sind wir mittlerweile relativ nah am Marketing dran. Wir bauen mittlerweile Personas tatsächlich, ne? Wo könnte die Person herkommen? Aus einem Corporate-Umfeld mit einem Digitalschwerpunkt, aus einem Startup mit einem Schwerpunkt eines disruptierenden Geschäftsmodells, was nah an der, was irgendeine Corporate-Welt disruptiert, oder, ja? Also wir überlegen uns, wir haben einen 3-stufigen Interviewprozess innerhalb dieser 6 Wochen, wo es am Anfang darum geht, den Trichter möglichst voll zu machen. Also erstmal viele, viele Personen für die Position und unseren Kunden zu begeistern, um dann im ersten ausführlicheren Gespräch stark in die Vergangenheit des Kandidaten zu gucken und da zu schauen, warum ist er oder sie von A nach B, welche Erfolge gefeiert, wie groß waren die Teams, welche Budgets verantwortet etc. Und dann, das ist leider sehr deutsch, dass man immer mit dem Blick in die Vergangenheit aufhört, gehen wir eben im nächsten Gespräch sehr stark in die Zukunft und gehen echte Cases durch. Also nehmen wir mal an, da kommt ein CMO, ein Chief Marketing Officer, soll irgendwie das Marketing neu aufstellen, soll den Gründer ersetzen oder so. Dann bauen wir Cases, wo wir sagen, der Gründer geht raus, wie holst du das Team ab? Du hast eine Umstellung, bisher war der erfolgreichste Kanal, über den das Unternehmen Traffic und Konsumenten generiert hat, SEA, ist aber wahnsinnig teuer. Wie schaffst du es hin zu mehr Direct Traffic und so. Ja. Um wirklich zu gucken, denn nur weil in der Vergangenheit jemand etwas gekonnt hat, heißt es noch nicht, dass er es auf den aktuellen Case tatsächlich anwenden kann, also auf das aktuelle Unternehmen. So. Dieser 3-stufige Prozess, das findet in den 6 Wochen statt, deswegen am Anfang all diese Dinge, Identifikation von Kandidaten, eine Zielfirmenliste, die wir machen. Wir überlegen uns eben, welche Fragen wollen wir wo stellen, wie prüfen wir die Kandidaten auf Herz und Nieren und so weiter. Dann geht es nach der Identifikation in die Erstansprache und all das passiert in den ersten 2 Wochen. Das sind so die entscheidenden 2 Wochen. Und dann gehen die Kandidaten eben durch den Interviewprozess durch, sodass wir am Ende dem Kunden auch 5, 6, 7 Kandidaten zeigen können, die alle auf die Position passen.
Und wo sourced ihr die Leute? Also macht ihr quasi auch so klassische Research, Xing, LinkedIn, oder habt ihr so eine Kartei und oder wie woher kommen die?
Genau, also zum einen haben wir natürlich eine Datenbank, die sehr gut gefüllt ist. Da haben wir über 30.000 Profile tatsächlich drin in Deutschland.
Oh, krass.
Oder auch aus dem Ausland, also viele Deutsche im Ausland. Wir sind nicht die richtige Personalberatung, wenn man unbedingt einen komplett internationalen Hire machen will. Da empfehle ich immer, eine Personalberatung zu nehmen, die vor Ort einen Standort hat, weil da bist du einfach besser vernetzt. Ja. Deswegen sind wir schon stark in der deutschsprachigen Region. Aber also diese 30.000 Profile, ich möchte nicht sagen, wir kennen alle, aber wir kennen schon eine ganze Menge der Kandidaten. Dann haben wir ein sogenanntes Talent-Scout-Netzwerk, also gute Leute, die zum Beispiel als Freelancer viele Firmen von innen gesehen haben, die wissen, wie wer arbeitet, die uns gute Leute empfehlen können, die unser Ohr am Markt sind, die auch natürlich Wechselinteressen viel schneller mitkriegen als wir. So, und dann gehen wir natürlich wirklich in die klassische Direktansprache. Also unser Netzwerk, ich würde sagen, so 60% bei jeder Position, da wissen wir schon, wen wir ansprechen können, wie wir die erreichen etc. Und so wahrscheinlich je nach Position zwischen 40% und 20% müssen wir in die Neuansprache gehen, denn jede Person für die Position kennen wir nie. Und in der Direktansprache gehen wir klar über die klassischen Kanäle. Xing nutzen wir nur noch sehr wenig, ehrlicherweise.
Ja.
Ab und zu auch mal LinkedIn, aber dann eben auch wirklich zu gucken, über GitHub zu gehen, wenn es um ITler geht und. Ne? Also wirklich, wirklich tief in die Netzwerke der einzelnen Berufe reinzugehen und uns auch da super viele Intros machen zu lassen. Also ich sage mal so ein bisschen, ich bin die Intro-Queen. Ich habe halt überhaupt keine Hemmnisse zu fragen, hey, pass auf, folgende, wir müssen den und den Menschen erreichen oder wollen den erreichen. Kannst du mir da bitte ein Intro machen? Kannst du mir da und da helfen?
Ja.
Weil jeder darf Nein sagen. Und ich glaube, jeder, der mir schon mal geholfen hat, weiß, ich revanchiere mich.
Ja, okay. Was sind denn gerade so die, ich meine, jetzt durch Corona auch dieses Passwort Digitalisierung, ja, aber es hat ja noch mehr Schwung bekommen. Was sind denn so die, gibt es so ein klassisches Stellenprofil, Anforderungsprofil, das ihr bei euch reinbekommt oder ist das diverser geworden? Wie gibt es da irgendwas?
Also ich glaube, es hat sich nicht grundlegend verändert, es hat sich nur ein bisschen mehr zugespitzt. Also wir haben auch früher für Mittelständler den sogenannten Head of Digital, Director E-Commerce, CDO etc. gesucht. Das ist einfach mehr geworden. Jetzt hat selbst der letzte Mittelständler in Deutschland verstanden, ich komme um diese Digitalisierung nicht herum und auch nicht erst in 5 Jahren, sondern now it's the time. Das ist mehr geworden. Tatsächlich ist die Zuspitzung eher im Bereich Spezialisten, C-Level-Positionen. Also es werden weniger CEOs, COOs, CFOs und so weiter ausgetauscht, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade die Generalisten gerade, da will man jetzt gerade nicht ran. Also nur mein Gefühl, habe ich jetzt nicht, kann ich nicht empirisch belegen. Was extrem viel gesucht werden, sind CTO, CIO, CPO, also die wirkliche Tech-Seite, die das Produkt bauen. Und die CSO, CMO-Seite, also je nachdem, ob du ein B2B- oder B2C-Produkt bist, ist ja am Ende beides Vertrieb. Also auch Online-Marketing ist ja Vertrieb, nur eben der Online-Vertrieb. Sehr, sehr viel im Bereich Marketing, da auch nicht nur im Bereich Performance-Marketing, sondern wie baue ich eine Community auf? Wie kriege ich viel über Content tatsächlich, ne? Viel über Influencer. Auch da wieder TV-Budgets. Also gerade in Corona ist TV und Print wieder extrem stark geworden. Da sind auf einmal wieder ein bisschen andere Profile gesucht worden. Da hat die Industrie sich tatsächlich sehr schnell drauf eingestellt. Also von daher sehr viel Tech und sehr viel Sales, also Online-Sales im Sinne von Online-Marketing und Sales, B2B-Sales.
Ja. Okay. Was mich noch einmal interessiert, auch nicht ganz aus uneigennützigen Gründen, gibt es irgendwas, auf das man, wenn jetzt ein Kandidat, eine Kandidatin vor einem sitzt, gibt es irgendwie Merkmale, an denen man, also natürlich haben die meisten einen ganz tollen Lebenslauf und, aber gibt es irgendwas, wo man pauschal sagen könnte, okay, Obacht, nochmal genau angucken?
Ja, ich glaube, der normale Menschenverstand, wenn wir ihn denn zulassen und ihm zuhören, sagt uns, an welchen Stellen wir genau hingucken sollten. Das heißt, wenn zum Beispiel 2 kurze Stationen im Lebenslauf sind, also zweimal unter, wir sagen immer so, ab 2 Jahren ist es schon in der Digitalindustrie fast konsistent. So, also alles unter 2 Jahren, da nachzufragen und zu sagen, warum bist du da rausgegangen? Und da merkt, also bei mir ist es so, ich merke dann, wenn mir jemand anfängt, Blödsinn zu erzählen. Wenn da irgendwie, also auch gerne eine Frage mal zweimal stellen und mal gucken, ob die Antwort vom ersten Mal noch genau die gleiche beim zweiten Mal ist. Da passiert es häufiger. Wenn jemand sein Gehalt nicht nennen will, was er oder sie jetzt gerade verdient zum Beispiel, da bin ich auch immer so, dann pokert vielleicht jemand. Wenn jemand extrem schlecht über den Arbeitgeber spricht nie Zeugnisse ausgehändigt bekommen hat oder so. Also ich glaube, da ist so, der normale Menschenverstand ist da unser bester Berater. Bei meinen eigenen Hirings, ich bin tatsächlich mein schlechtester eigener Hiring-Manager. Also ich bin für Kunden, glaube ich, wirklich gut. Also ja, ne, wirklich, ja. Also das glaube ich, habe ich jetzt über 11 Jahre bewiesen, dass ich da wirklich ein sensationelles Fitting hinkriege für, oder mein ganzes Team ein sensationelles Fitting hinkriege für unsere Kunden. Ich selber bin für mich ein unfassbar schlechter Hiring-Manager, weil ich genau dieses Bauchgefühl eben leider ausschalte. In dem Moment, wo ich jemanden mag, sympathisch finde, gut finde, was, sag ich mal, auch der Werdegang irgendwie nach außen für uns bedeuten würde und. Deswegen stelle ich in meinem eigenen Unternehmen nicht ein. Also ich habe immer, okay. Ich habe tatsächlich, also ja. Am Ende, klar, also ich habe immer, ich sag ja oder nein am Ende. Wir haben immer 2 oder 3 Leute, die in die Gespräche reingehen bei uns aus dem Team. Und wenn 2 sagen nein, werde ich niemals ja sagen. Nur wenn alle tatsächlich sagen, ja, ist ein Hire, dann heiraten wir tatsächlich.
Ja, Okay, spannend. Ja, das ist, kann ich auch gut. Das, wir haben das bei uns auch, dass gerade auch irgendwie, wenn irgendwie so auch Ex-Arbeitskollegen kommen und die man eben auch mag, das kann ich nur von mir, und ich dann persönlich auch dazu neige, ja, die Person ist super nett, hat auch ein paar Sachen gemacht. Ich habe das auch komplett, ich mache das auch gar nicht selber. Ich mache das komplett.
Da ist man selber der schlechteste Berater für sich selbst. Ne? Also man ist nicht ist nicht mehr neutral. Man guckt nicht mehr aus der Vogelperspektive, sondern mit einer eigenen Prägung drauf. Deswegen gibt es uns Headhunter und deswegen braucht es meinen eigenen Headhunter hier quasi im eigenen Team.
Ja, ist ja auch vollkommen richtig so. Wir nähern uns dem Ende und Katharina, wir haben die Was darf sein Playlist auf Spotify und da dürfen alle Gäste, wenn sie denn mögen, 1, 2, 3 Songs raufpacken. Und das erwähne ich vorher immer selten. Welchen Song darf ich denn für dich darauf?
Ich habe 2 Lieblingssongs aktuell, die unterschiedlicher nicht sein könnten tatsächlich. Also ich habe so Wochenlieblingssongs, ne? Also dann höre ich auch eine ganze Woche lang wahrscheinlich 30 Mal den gleichen Song. Da bin ich echt ein bisschen crank, ein bisschen bekloppt. Aktuell ist tatsächlich, habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, seit einer Woche auf meiner absoluten Ober, ich höre es jeden Tag Playlist, ist If You Could Read My Mind.
Von?
Hier steht der, also aus dem Studio 54 Soundtrack, glaube ich. Also ich höre die von Jocelyn Enrique, Amber, Ultra, Nate.
Tippe ich einfach ein, ich, da finde ich schon.
Und tatsächlich, also wenn ich mir noch einen zweiten wünschen dürfte, dann tatsächlich Bück dich hoch von Deichkind.
Okay, krass.
Ja. Ich bin großer deutscher Hip-Hop-Fan.
Ja, das ist auch... Ich muss sagen, ich habe jetzt festgestellt bei gerade den letzten Gästen, dass da erstmal auch so das Thema, also dass sich das Songs gewünscht worden sind, die ich selber auch gut finde, den ich aber im ersten Moment nach den ersten ausgetauschten Sätzen und dem Bild in den Medien und so hätte ich den Leuten diese Songs nicht auf die Ohrhörer getraut. Das finde ich super interessant. Es ist echt schon fast eine kleine Forschungseinrichtung. Aber packe ich sehr gerne rauf. Auch 2 Songs, das ist gar kein Thema. Dann sind wir auch in der Tat durch, Katharina. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ja Weltklasse in diesem Schnelldurchlauf durch deinen bunten Lebenslauf. Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, was bunte Lebensläufe angeht. Und viel Erfolg noch mit Drive, das gibt ja auch, ich glaube, irgendwie, ihr plant ja auch, wenn Corona vorbei ist, für irgendwie die Erstabonnenten gab es ja irgendwas.
Eine Launchparty, genau.
Dass da eine Party ist. Kurzer Disclaimer, auch ich gehöre dazu, hat aber mit dem Coin nichts zu tun. Wie, gibt es schon irgendwie einen Plan, wann die Party da oder die Veranstaltung stattfinden soll? Nach Corona natürlich?
Genau, also wir müssen uns natürlich an die Regeln halten. Ich gehe davon aus, die Kanzlerin hat gesagt, im September sind alle durchgeimpft, deswegen planen wir jetzt mal für Ende September, weil das auch tatsächlich keine Party werden soll, wo irgendwie 50 oder 100 kommen, sondern wo wir gerne eher 300, 400, 500 tatsächlich auch dabei haben werden. Und die Party wird wahrscheinlich in Hamburg stattfinden, weil wir eben hier unseren Hauptstandort haben. Wir planen aber noch einen großen, nennen wir so schön Plus One Ball, wo wir nur Frauen einladen, die ja sonst häufig immer Anhängsel, also das Plus Eins sind bei Männern.
Ja.
Dieses Mal drehen wir den Spieß um. Das werden wir dann Ende November machen. Also von daher, im Eventbereich fangen wir wahrscheinlich ab Mitte des Jahres an zu planen und dann wird es von kleineren, dafür auch immer unbedingt Jahresabonnent werden, denn da werden wir so ein bisschen gucken natürlich, dass da einfach nochmal besondere Goodies rausgegeben werden, dass man da einfach nochmal Zugang zu besonderen Persönlichkeiten bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Klasse, also vielen lieben Dank nochmal, Songs kommen auf die Playliste und dann noch einen sonnigen Tag und eine wundervolle Woche.
Katharina. Toll, Tim, vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und in der Tat ist die Zeit wie im Nichts vergangen.
Yes.
Super, danke dir, ciao.
Ciao, ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?